Der Weg, den wir gehen, der führt in den wirtschaftlichen Untergang dieses Landes. Politik ändert sich immer dann, wenn sie muss. Und auch eine Brandmauer wird irgendwann fallen. Das kann ich jetzt schon zu 100% so sagen. Menschen, die plötzlich die Polizei vor der Haustüre finden, Hausdurchsuchungen sind ein tägliches Bild in Deutschland geworden. Das sind totalitäre Maßnahmen. Die Schweiz ist das letzte Land auf unserem Planeten, das noch als wahre Demokratie mit Volksentscheid gilt. Das letzte Land.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns. Vielleicht kennen Sie ihn. Er ist hochgradig berühmt, würde ich sagen, weil er ist nämlich einer der beiden Hauptbestandteile des nicht berühmtesten, reichweitenstärksten Podcasts von Deutschland. Neben mir sitzt Philipp Hopf vom Podcast Hoss und Hopf. Er ist Finanzanalyst und Unternehmer, Inhaber, CEO der Finanzanalysefirma Deutschlands Nummer 1, wie er mir vorhin gesagt hat. Herr Hopf, steigen wir vielleicht erst ein mit der Aktualität, die momentan alle beschäftigt. Donald Trump wird heute, wir nehmen das Gespräch am 20. Januar auf, wird heute inauguriert, große Feierlichkeiten. Ist das für Sie ein Tag zum Vergessen oder ein Tag, der vielleicht nicht ganz allzu schlimm ist, wie er denn beschrieben wird?
Also ich würde das Letzteres sagen. Ich gehe diese Sache ganz unaufgeregt an. Diese Trump-Panik, wie sie in Teilen, ich kann da nur für die deutsche Bevölkerung sprechen, geführt wird, ist auch dessen geschuldet, dass dieser Mann, dass ein Teil der deutschen Bevölkerung natürlich immer noch ihr Wissen aus den Mainstream-Medien bezieht, und wenn dort jemand mit Hitlergruß aufs Cover drauf montiert wird, ja, den hat er ja nie gemacht, sondern das ist im Endeffekt ja, die Art und Weise, wie der Qualitätsjournalismus in Deutschland meint, den Präsidenten unseres mächtigsten Bündnispartners zu porträtieren, mit Hitlergruß auf dem Cover mehrmals, dann ist es für viele Leute eben auch Grund, das zu übernehmen und davon auszugehen. Auch das wurde ja vor der Wahl im Wahlkampf gegen Kamala Harris, der ja scheinbar so knapp gewesen sein sollte, bis wir dann erfuhren, war er nie und zu keiner Zeit. Da wurde ja gesagt, das ist ein faschistischer Diktator, der wird die Demokratie abschaffen. Hitler-Vergleiche ohne Ende. So, und seitdem er Präsident geworden ist, mit der größten Machtfülle aller Präsidenten der letzten 40 Jahre. Ich meine, der letzte war George W. Bush Senior, der auch das Senat, House of Representatives gehalten hat. Also Trump hat eine Machtfülle, die er bekommen hat, weil die Bürger, die Bevölkerung ihm das Vertrauen zugesprochen hat, also das, was Demokratie eigentlich bedeutet. Seitdem ist die Schlange sehr lang derer, die jetzt all das vergessen haben, was sie bis vor kurzem gesagt haben. Und jetzt ist dieser Mann wieder gefragt. Und man wird sehen, bald sind seine größten Kritiker, werden sich von ihm den Kopf tätscheln lassen und die aktuellen Befehle einholen.
Ist dieser Trump für Sie diese Gefahr, zu der gemacht wird, eben mit Hitlergruß, Faschist, weiß ich nicht was, oder was sehen Sie in ihm? Was ist das für ein Mann wirklich? Ist das dieser Faschist oder steckt doch noch irgendetwas Geniales in ihm? Was steckt hinter dieser Fassade Donald Trump?
Also ich würde behaupten, dass Adolf Hitler damals kein Freund des Judentums war. Ich denke, da können wir uns einig sein. Benjamin Netanyahu, der aktuelle Präsident Israels, hat Donald Trump den besten, nicht einen Freund Israels, sondern den besten Freund Israels genannt. Also, ja, deswegen, diese Behauptungen sind in solch einem Maße lächerlich, dass an sich, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll mit diesen ganzen, man muss dazu wissen, der Deutsche hat neben seinen vielen schrägen sexuellen Fetischen, die er so mit sich trägt, hat er auch eines, und das ist das Hitler-Fetisch, und das ist das Fetisch mit dem Nationalsozialismus, diese Kampfbegriffe inflationär um sich herumzuschleudern. Er liebt es, alles und jeden als Nazi zu bezeichnen, der außerhalb des engen Korridors des Mainstreams links oder rechts es wagt, ein wenig herauszuschauen, der ist sofort rechtsradikal. Und auch das, dieser Kampfbegriff wurde genutzt, um Donald Trump zu diffamieren. Donald Trumps Sohn Jared Kushner ist selbst Jude. Donald Trumps Tochter ist zum Judentum übergetreten. Also diese ganzen Themen, die sind so absurd. Deswegen, ich sehe in ihm keine Gefahr. Ich sehe in einem Präsidenten, in einem der seltenen Präsidenten und Präsidentschaften, in einer, seiner ersten Präsidentschaft, jemanden, der keinen neuen Krieg angefangen hat. Ich würde mich selber als Pazifisten bezeichnen und ich schätze es, wenn junge Männer nicht in der Masse auf den Schlachtfeldern unserer Welt liegen bleiben und nicht mehr zu ihren Familien zurückkommen. Und wir sehen das in der Ukraine, wie furchtbar das ist. In die Hunderttausende gehen die Verluste der Ukrainer und die der Russen. Für mich gibt es da auch keinen gerechteren oder ungerechteren, sondern das sind jeweils junge Männer, die für ihre Gesellschaften später fehlen werden, die unfassbares Leid und Trauma hinterlassen. Und so etwas müsste nicht sein. Und ich erhoffe mir, dass er die Pläne, die er schon angekündigt hat, umsetzen wird, zu einem baldigen Frieden in der Ukraine, in diesem Konflikt, in den die Amerikaner, das ist heute ja nicht mehr zu leugnen, massiv involviert sind mit ihren Waffenlieferungen. Die amerikanische Waffenindustrie hat noch nie so gute Jahre gemacht wie jetzt 2024, 2023, selbstverständlich nur zum Erhalt der Demokratie in der Ukraine. Und ich erhoffe mir da einen Frieden, ich erhoffe mir eine Entspannung des Konfliktes mit Russland. Ich erhoffe mir für Deutschland, dass die Sanktionen runtergefahren werden auf beiden Seiten. Denn ich meine, das sollte den meisten Leuten klar sein, was wir mit diesen Sanktionen angerichtet haben, ist nicht etwa die russische Wirtschaft zu zerstören, sondern die deutsche Wirtschaft zu deindustrialisieren. Und wir sehen das ja leider in den Medien, jeden Tag Meldungen, Entlassungswellen, 10.000 Mitarbeiter hier, 15.000 Mitarbeiter hier, das alles kommt aus einem einzigen Grund, weil wir die günstige Energie, die wir durch das günstige Gas Russlands bekommen haben und die lebensnotwendig sind, eine Industrienation wie Deutschland weiterhin am Laufen zu halten, die bekommen wir nicht mehr. Wir bekommen weiterhin Gas, aber eben zum doppelten und dreifachen Preis von den Amerikanern, die eben auch da massiv profitieren. Und somit erhoffe ich mir eine Entspannung der weltweiten Konfliktsituation durch Donald Trump.
Besonders oft wurde ja nicht nur über Trump diskutiert, sondern auch über Elon Musk, den kongenialen Partner, wie man ihn nennen könnte, von Donald Trump. Dieser hat sich auch zu Deutschland geäußert, zur AfD hat er sich geäußert, zu Kanzler Scholz hat er sich geäußert, aber auch zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beispielsweise. Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus diesen Voten, die er von Hoffnung, dass die AfD die einzige Hoffnung sei für Deutschland, bis zu Schmährufen, fast schon Beleidigungen gegenüber amtierenden Politikern. Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus diesen Botschaften von Elon Musk?
Ich würde sagen, die Erkenntnis ist, dass wenn wir Elon Musk als verlängerten Arm der US-Politik ansehen, definitiv als Einflüsterer von Donald Trump, und zwar als sehr einflussreichen Einflüsterer, dann können Sie davon ausgehen, dass das, was er tut, nicht ohne Absprache geschieht. Das sollte der deutschen Politik sehr zu denken geben, denn das bedeutet, dass die deutsche Politik bzw. die US-Politik die aktuell am Ruder sitzende deutsche Politik abgeschrieben hat. Und wenn man jetzt weiß, in der Hierarchie, welchen Status diese jeweiligen Länder haben, und ich würde sagen, wir haben denen eines Vasalls, dann sollte das große Sorge hervorrufen. Ich glaube, das tut es auch. Deswegen sind die Reaktionen so nervös. Nun, wenn wir uns aber anschauen, woher rührt das Ganze? Elon Musk ist Staatsfeind Nummer 2. Das war der Spiegel, der das so getitelt hat. Wir haben immer wieder gesehen, rechtsradikal, Antisemit. Elon Musk ist im engsten wirtschaftlichen Kontakt in Geschäften mit Israelis als auch mit amerikanischen Juden. Gleichzeitig ist er aber ein Antisemit, gleichzeitig ist er rechtsradikal. Ich darf daran erinnern, Mark Zuckerberg, seines Zeichens auch ein Mann jüdischen Glaubens, der jetzt seit letzter Woche, seitdem er gesagt hat, er möchte die Gender- und die Day-Statuten bei sich beenden, ist er auch rechtsradikal. Auch da. Sobald man den Pfad des Erlaubten, des Sagbaren verlässt, erste Schlagzeile rechtsradikal und als zweites wird dann der Antisemit nachgeschmissen. Bei manchen funktioniert das dann halt nicht oder klingt dann einfach nur noch absurder. Aber was ich hier sehe, ist, dass die US-Politik, in dem Falle die Republikaner, entschieden haben, dass sie mit den aktuell regierenden Parteien keine weiteren Kontakte pflegen. Und ich meine sogar Kontakte, nicht nur, dass sie den nicht weiter wollen, sie wollen nicht mal Kontakte, denn wenn dann Elon Musk nach Deutschland kommt, dann trifft er sich mit keinem Regierungsvertreter. Die werden komplett ignoriert, die existieren nicht mal mehr, sondern er trifft sich beispielsweise oder nimmt Kontakt auf mit Frau Weidel, oder ich habe auch schon gehört, dass da Kontakte bestehen sollten, möglicherweise mit einem Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes, der ja jetzt auch als gesichert rechtsextrem gilt. Der war nicht rechtsextrem in den 7 Jahren, wo der Präsident war, da war er hoch geschätzt. An dem Tag, wo er dann sich kritisch geäußert hat, war er dann plötzlich rechtsextrem. Das ist so die Situation, wie ich sie sehe. Aktuell ein Musk ist für mich der Vorbote, der Pionier. Wenn ich mir das in einer militärischen Struktur anschaue, dann ist er der Pionier, der jetzt rüberkommt und der eigentlich schon mal das Signal gibt, was die Ampelpartei zu erwarten hat.
Was würden Sie sagen, was bedeutet diese Amtsübernahme von Donald Trump oder eben auch Elon Musk, dieser Sturm aufs Weiße Haus, was bedeutet der ganz konkret nicht für die deutsche Politik, sondern für Deutschland als Nation?
Da gibt es jetzt sehr unterschiedliche Haltungen. Ich war erst bei einem Wirtschaftssymposium in Frankfurt. Das war sehr banken- und Investment geprägt. Die hatten große Sorge, weil sie gesagt haben, dass Trump die Zölle erhöhen wollte oder möchte, sobald er seine Amtszeit voll angenommen hat. Ich persönlich denke, was es wirklich bedeutet, ist Verantwortung übernehmen. Denn bisher war es so, es wurde gesagt, Deutschland muss A, B, C tun, und dann haben wir gesagt, ja, okay, machen wir, und wir haben es nicht getan. Beispielsweise unser Verteidigungsbudget hochzufahren. Ja, das ist eigentlich schon seit ewig. Wir wissen alle, wir haben massive Probleme. Wir sind eigentlich nicht verteidigungsfähig. Wenn beispielsweise die Schweiz morgen sagen würde, jetzt krallen wir uns doch mal die Deutschen, ich weiß nicht, ob wir über 36 Stunden aushalten würden an einer Front, wenn es sie jemals geben würde, ja. Und das könnte man jetzt als Scherz meinen, aber ich meine das im Ernst. Ich bin sicher, die Schweiz könnte Deutschland einnehmen, wenn sie wollte, weil jegliches Kriegsmaterial, militärisches Material und Potenzial, das wir haben, ist an sich an die Ukraine übergeben worden und wurde dort in den meisten Fällen jetzt von den Russen an der Front zerrieben. Und ich meine, dass ein Trump dafür sorgen wird, dass diese Dinge umgesetzt werden, weil er sagt, ihr habt gesagt, ihr müsst es auf 2% anheben und dann müsst ihr es jetzt machen. Also Trump steht dafür, dass Druck ausgeübt wird, Druck, der vielleicht auch über das geht, was diplomatisch normalerweise Usus ist. Ja, er ist da sehr direkter, härter in der Ansprache. Ob das jetzt einer deutschen Wirtschaft stärkeren Schaden zufügt, als es die Ampelregierung in der Vergangenheit getan hat, das mag ich aktuell bezweifeln.
Was würden Sie derzeit als das größte Problem Deutschlands sehen?
Ich meine, die Probleme sind sehr mannigfaltig, die wir haben. Wir haben natürlich ein massives demografisches Problem. Wir haben ein gigantisches Problem, was die Energieversorgung angeht. Sie haben das sicher mitbekommen, die letzten Atomkraftwerke, trotz besseren Wissens, also wenn man sich die Energiesituation in Deutschland anschaut, das ist eine ganz, ganz einfache Rechnung. Wir sind eine Industrienation. Die Art der Industrie, die wir haben, ist Schwerindustrie. Das heißt, historisch gesehen ist es eine Industrie, die aus Jahrzehnten bis zu Jahrhunderten zurückgeht. Das heißt, wir stellen schwere Maschinerie her. Diese Form der Industrie ist extrem energieaufwendig. Das heißt, wir sind ein Energiemonster. Wir brauchen Energie um jeden Preis, um diese Industrienation weiterhin am Laufen zu halten und um für unsere Produkte auch wettbewerbsfähige Preise verlangen zu können. Das heißt, wir brauchen günstige Energie. Günstige Energie haben wir bezogen aus Russland. Deswegen war Russland eigentlich ein hervorragender Partner für uns, weil er uns mit günstiger Energie versorgt hat und wir waren dadurch in der Lage, unsere Produkte zu konkurrenzfähigen Preisen in die Welt rauszutreiben. Und alle Welt hat gesagt, Made in Germany ist ja hervorragend, wir kaufen das so. Bis dahin hat es gut funktioniert. Dann haben wir gesagt, okay, wir sanktionieren uns jetzt selbst zu Tode. Man hat ja behauptet, der Russe wird in die Knie gezwungen, der wird in kürzester Zeit, wird er meutern, der Rubel zerfällt zu Staub und so weiter. Und Wladimir Putin sollte zum 17. Mal an Krebs bereits verstorben sein. Das alles hat nicht funktioniert. So, also was ist jetzt die größte Gefahr? Jetzt hatten wir noch die Möglichkeit, günstigen Strom weiterhin aus den noch bestehenden Atomkraftwerken zu bekommen. Dann hat man gesagt, während wir uns vom günstigen Gas abschaffen, jetzt schalten wir gleichzeitig auch noch die Atomkraftwerke ab und kaufen im nächsten Schritt überhalb der Grenze von französischen, von tschechischen und polnischen Atomkraftwerken weiterhin unseren Strom wiederum zum doppelten und dreifachen Preis. Das ist schon Selbstsabotage. Das ist keine Sabotage von außerhalb, das ist Sabotage von innerhalb. Parteien, die leider von einigen Menschen gewählt wurden, die dann am Ende des Tages das umgesetzt haben, was sie vorher angekündigt hatten. Ja? Das ist ja nichts, dass die damit plötzlich hervorgekommen sind, ohne das anzukündigen. Nein, die Grünen hatten das von Anfang an gesagt, das ist ihr Ziel gewesen, die SPD genauso. Und jetzt stehen wir in dieser fatalen Situation, dass wir zwar sagen, wir sind jetzt nicht mehr von russischem Gas abhängig, das ist korrekt, sie geben uns auch keines mehr, wir sind jetzt von amerikanischem Gas abhängig. Und die Russen haben uns einfach ihre Ware zu einem Viertel der Preise gegeben, die uns nun die Amerikaner geben, die das mit LNG, Liquefied Natural Gas, mit großen gefrorenen Gasbooten, die auch noch ca. 25% ihrer Last, die sie über den Atlantik schippern, verlieren. Währenddessen ist also auch aus Umweltsicht fahrlässig ohne Ende, dann sind wir mit unseren Kohlekraftwerken, die aktuell auf 100% Vollauslastung laufen, die von vorne bis hinten ist das für mich eine Schwachsinnsidee gewesen und deswegen ist es so wichtig, dass es jetzt auch einen Wandel gibt im Februar.
Wir hören oder wir lesen in der Schweiz von Firmeninsolvenzen, von Abwanderungen beispielsweise nach China. Die Automobilbranche, die darbt, die fast in sich zerfällt, wenn man diese Hiobsbotschaften von VW und Audi und so glaubt. Man hört aber auch von Altersarmut, also Finanzprobleme noch und nöcher. Sie sind Finanzanalyst, haben ein riesiges Finanzunternehmen. Wenn Sie jetzt oberster Berater des Finanzministers wären, vielleicht auch Wirtschaftsministers, wo würden Sie jetzt Hand anlegen, wo sind die ganz großen Hebel, die in Bewegung gesetzt werden müssen? Was wäre jetzt sofort zu tun?
Nun, wenn wir das mal ganz sachlich betrachten, wir haben ein Sozialsystem, das bricht aus allen Nähten. Wenn wir uns Lokalpolitiker anhören, die aus ihren Gemeinden sprechen und sagen, die Kassen sind leer, wir können nicht mehr. Das sind ja nicht einzelne Rufe. Wenn wir uns die Wirtschaftsverbände anschauen, jetzt ganz aktuell, die so langsam jetzt, nachdem sie schon zehntausende Stellen abgebaut haben, zu sagen, okay, gut, jetzt müssen wir mal langsam den Mund aufmachen, die jetzt in den letzten Tagen sich verbündet haben, mehr oder weniger, die Arbeitgeberverbände, Wirtschaftsverbände und sagen, okay, es muss enden, der Weg, den wir gehen, der führt in den Untergang. Und ich denke, das ist keine Übertreibung, er führt in den wirtschaftlichen Untergang dieses Landes. Dann muss ich als erstes die Sozialsysteme entlasten, denn dort geht Geld hin. Also erstens mal muss ich mir überlegen, will ich weiterhin einen Krieg finanzieren, obwohl ich ja selbst nicht verteidigungsfähig bin. Das heißt, die limitierten militärischen Ressourcen, die ich habe, gebe ich ein Land, das sehr wahrscheinlich jetzt doch zu einem Frieden kommen wird, inwiefern auch immer, oder zu einer Einfrierung des Konfliktes mit Russland. Dieses Material geht dort einfach hin, die Gelder gehen dorthin. Schaue ich auf mich selbst oder will ich der ganzen Welt helfen? Ich meine, wenn wir schauen, und das ist ja kein Märchen gewesen, nehmen wir die Fahrradwege in Peru. Ja, da könnten wir, die Liste ist ellenlang, wo die Millionen an Steuergeldern, Milliarden muss man sagen, wo sie eigentlich hinfließen, in die ganze Welt hinaus und sie fehlen in der eigenen Infrastruktur. Wenn ich also aufhöre, Millionen von Menschen in diesem Land zu alimentieren, die selber nicht in die Sozialkassen eingezahlt haben, die keinen einzigen Tag in diesem Land gearbeitet haben, die sich auch nicht anpassen wollen, die ganz klar, wir haben das ja an Silvester in zahlreichen Interviews gesehen, die sagen, nein, wir wollen uns nicht anpassen, wir müssen es auch gar nicht, weil Hunderttausende ihrer eigenen Kameraden aus den Ländern mit ihnen dabei sind. Die sehen überhaupt gar keinen Sinn darin, sich einer aus ihrer Sicht schwächeren Bevölkerung anzupassen. Wenn diese Leute nicht mehr da sind und diese Leute nicht voll alimentiert werden, dann ist plötzlich unglaublich viel Geld in diesem Land da. Es ist ja nicht so, dass wir keine Wirtschaft mehr haben. Wir haben sehr fähige Leute. Wir haben hervorragende Kräfte noch in diesem Land, die noch da sind. Wir haben auch eine Auswanderungswelle im letzten Jahr, über 260.000 qualifizierte Menschen. Das müsste alles nicht sein. Ich bin selber einer davon, weil ich gesagt habe, die Sicherheitslage in diesem Land, vor allem für Menschen, die kritisch sprechen, ist zunehmend gefährlicher. Sie kriegen das ja vielleicht mit. Menschen, die plötzlich die Polizei vor der Haustüre finden, Hausdurchsuchungen sind ein tägliches Bild in Deutschland geworden. Sei es, ob man einen Minister Habeck in einem Meme als Schwachkopf bezeichnet und zwei Tage später steht die Polizei vor der Haustüre. Oder andere Fälle mit anderen Politikern, die Dutzende Anzeigen mit darauf folgenden Hausdurchsuchungen verteilen. Das sind totalitäre Maßnahmen, die im Namen des Schutzes vor der Demokratie getan werden. Das sind sehr, sehr gefährliche Entwicklungen und die veranlassen viele Menschen aus meinem, ich habe ein sehr stark unternehmerisch geprägtes Umfeld, ich muss das ganz offen sagen, 9 von 10 Leuten sagen, ich bin weg hier. Und was bedeutet das, wenn die Intelligenz und die Schaffenskraft ein Land verlässt, dann ist es verloren. Ja, da müssen wir uns gar keine Illusion machen, wenn die Intelligenz und die Schaffenskraft eines Landes ins Ausland geht und nicht mehr zur Verfügung steht für die eigene Wirtschaft, dann sind wir verloren. Und auf diesem Weg sind wir aktuell.
Sie haben aber trotzdem in einem Nebensatz, haben Sie fast schon ein bisschen angedeutet, dass es immer noch einen Lichtblick gibt, dass es da immer noch fähige Leute gibt, fähige Unternehmen. Können Sie mal sagen, gibt es ein Vorzeigeunternehmen, das es gut macht, einen Lichtblick, ein Konzern, der Hoffnung versprüht, ein Lichtblick für eine frohe Zukunft für Deutschland?
Also das Unternehmen, das ein Teil von mir ist, für das ich selber arbeite, das ich selber mitgegründet habe, die HKCM, aber die will ich jetzt gar nicht da benennen, sondern ich möchte ein anderes Unternehmen nennen, ganz aus der Nähe, aus dem Ländle. Wir sind ja selber ein schwäbisches Unternehmen und zwar aus Burladingen. Das ist das Unternehmen Trigema, dessen, ich glaube, jetzt hat es seine Tochter und der Sohn übernommen, aber Herr Krupp, Wolfgang Krupp, ist für mich ein absoluter Vorzeigeunternehmer, preußischer Ausrichtung, ein sehr, sehr direkter Mann, direkt in der Ansprache, immer schon einer gewesen, der, wie man bei uns Schwaben sagt, der schaffen kann, ja, der die Hemdsärmel hochkrempelt, der Prinzipien hat und ganz glasklar zu seinen eigenen Prinzipien steht, der den Kindern seiner Mitarbeiter immer schon einen Arbeitsplatz garantiert hat, insofern das heutzutage überhaupt noch möglich ist. Ja. Der selber, ich hatte mit ihm persönlich gesprochen, der selber Gasturbinen hat in seiner Firma und die ganzen Nähmaschinen. Er näht Kleidungsstücke, Textilien. Und er hatte seine Gaskosten sind, ich meine, von 100.000 im Monat auf 800.000 gestiegen in der Spitze, weil durch die Gasturbinen, die er hatte, wurde das Ganze verstromt für die Nähmaschinen. Und der Mann war am Verzweifeln. Der hat also persönliches Familienvermögen in die Firma eingebracht, nur um über die Runden zu kommen. Das ist für mich, da gibt es viele Unternehmer noch, gerade mittelständische Unternehmen, das ist für mich so ein Vorzeigenunternehmer.
Haben Sie auch einen politischen Hoffnungsträger, jemanden, den Sie glauben, ja, der kann vielleicht noch etwas reißen, den Karren aus dem Dreck ziehen in Deutschland?
Habe ich, ja. Werde ich diese Person benennen? Nein, weil ich immer schon gesagt habe, ich bin in einer sehr exponierten Position und habe mich weder auf meinem Kanal noch in dem Podcast jemals für eine Partei ausgesprochen. Wer nicht blind ist, kann sehen, in welche Richtung das tendiert. Wer nicht sofort erkennt, dass es wahrscheinlich ein anderes Konzept gibt, das nicht dem Konzept entspricht der aktuell regierenden Partei und deswegen von allen anderen Parteien bis aufs Blut bekämpft wird, der sieht es halt nicht und dann soll er sich sein Schicksal erwählen, so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Und deswegen steht genau Deutschland an dem Punkt, an dem es gerade steht.
Aktuell deutet alles darauf hin, dass die CDU die wählerstärkste Partei wird bei den Neuwahlen. Wie beurteilen Sie CDU-Chef Friedrich Merz? Was halten Sie von einem hypothetischen Kanzler Friedrich Merz?
Ich kann und ich möchte die Person Friedrich Merz nicht bewerten, weil mir das auch gar nicht zusteht. Ich möchte nur eines bewerten. Ein Großteil der Wähler wird die CDU wählen, weil sie sagen, wir können so, wie es die SPD mit den Grünen gemacht hat, nicht mehr weitermachen. Das geht nicht. Die zerstören unser Land. Gleichzeitig hat Friedrich Merz bereits ausgesagt, er möchte oder er würde mit den Grünen koalieren. Ich möchte dazu nur eines sagen. Wenn ich mir einen Franz Josef Strauß anschaue, eine Ikone der CSU, dieser Mann hätte sich im Grabe umgedreht, wenn er wüsste, dass so ein Satz überhaupt nur ausgesprochen wäre. Ja? Das ist eine unheilige Allianz, ja, und das für die CDU, da ist ja eigentlich das Wort christlich drin, insofern die sich überhaupt noch damit identifizieren, aber es geht, ich kann doch nicht gleichzeitig Leute als Koalitionspartner aufnehmen, wenn ich wirklich einen Wandel hervorrufen möchte, die diesen Wandel erstens verhindern wollen und zweitens für das Elend in diesem Land zu einem großen Teil mitverantwortlich sind. Wie soll das funktionieren? Das ist absurd. Und das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. An sich per se, ich bin kein Feind der CDU. Aber wenn ich gleichzeitig aus Sicht der CDU sage, ich koaliere mit dem Feind, ja, dann macht es das für mich persönlich unwählbar.
Drehen wir vielleicht das Spiel kurz um. Wenn man Friedrich Merz jetzt sachlich nüchtern betrachtet, dann steht er eigentlich von einer schier unlösbaren Aufgabe. Rechts hat man die AfD, wo man quasi die Hälfte seiner eigenen Wähler vergrauen würde, wenn man mit ihnen koaliert. Dann hat man auf der anderen Seite hat man die Grünen, wo einem das gleiche Schicksal droht, wenn man mit ihnen koaliert. Was würden Sie ihm bei dieser Brandmauer-Gratwanderung aktuell raten? Wie soll er diesen Pfad beschreiten, der ja eigentlich auf der einen wie auch auf der anderen Seite fast schon ins Verderben führt?
Schauen Sie, das hat er sich selbst so gewählt. Er hat das ja erst auch in einer Rede nochmal bekräftigt. Mit mir wird es keine Koalition und keine politische Zusammenarbeit mit der AfD geben. Das sind seine Worte gewesen. Ja. Er macht seine Person davon abhängig. Das heißt also, der alte Spruch, nur über meine Leiche. Wenn grundsätzlich vielleicht mal zu Brandmauern. Ich halte in einer Demokratie, in dem Parteien demokratisch vom Volk gewählt werden, Brandmauern für komplett undemokratisch. Ich verstehe sie auch nicht. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man dieses Wort überhaupt nur in den Mund nehmen kann. Denn wenn das Volk entscheidet, das Souverän, dann hat die Politik, die eigentlich des Volkes Diener ist, danach zu handeln und nicht Brandmauern aufzubauen und diese Wählerschaft zu ignorieren, zu diffamieren, niederzumachen, wie sie es seit Jahren tut, was nur dazu führt, dass die Wählerschaft immer größer wird. Mhm. Es gibt genau eine Partei, die massivsten Wählerzulauf hat. Diese Partei ist die AfD. Mhm. Ob ich die gut oder schlecht finde, spielt keine Rolle, das ist Fakt. Mhm. Und ob das jetzt Sinn macht, diese Brandmauer funktioniert bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Mehrheit verliere und dann sind die, um die die Brandmauer gezogen worden sind, nachher die Parteien, die mich ignorieren werden. Es ist doch das gleiche Beispiel, was wir jetzt haben im Verhältnis der US-Politik zur deutschen Politik. Ein Donald Trump ist von der gesamten deutschen, der bisherigen Ampelpolitik nur diffamiert und runtergemacht worden. Man hat sich über ihn lächerlich gemacht. Er hätte eigentlich niemals Präsident werden dürfen beim ersten Mal. Er ist ein Clown, niemals. Es wird Hillary Clinton werden, dann hat er gewonnen. Dann ist er wieder der Clown. Dann ist er, ich erinnere mich noch, mit Ku Klux Klan-Hut hat man ihn. Also nur Diffamierung von vorne bis hinten. So, jetzt ist er mit der größten Machtfülle überhaupt gewählt worden und jetzt hat man ihn zum Feind. Will man sowas? Will man Amerika zum Feind haben? Ich mag es stark bezweifeln. Und das Gleiche wird doch laufen, wenn man Brandmauern hochzieht. Die AfD, da gehe ich davon aus, wenn dieses Land weiter in den Keller gewirtschaftet wird und ich meine, das wird es mit einer Koalition CDU-Grüne, also ja, wer das nicht verstanden hat, dann wird es so weitergehen. Was passiert dann 2029? Wir werden ein Land vorfinden, das wir so, wir erkennen es viele, jetzt schon nicht wieder, von vor 2015 zu jetzt. Das wird nochmal einen Negativwandel hervorrufen. Ich möchte es mir gar nicht ausmalen. Und dann ist klar, wo die Leute ihre letzte Rettung suchen und sehen werden. Und dann ist auch klar, was dann passiert. Dann wird diese Partei sagen, nee, mit uns wolltet ihr alle nichts zu tun haben und jetzt werden wir mit euch nichts mehr zu tun haben. Und dann hat man doch den schlimmstmöglichen Fall, anstatt das Gespräch und die Diplomatie zu suchen, anstatt Gemeinsamkeiten zu finden, hat man nur abgelehnt und wird am Ende selbst nur Ablehnung erfahren. Und deswegen, ich halte absolut nichts von dieser Vorgehensweise.
Also Sie glauben, dass das Beispiel von Donald Trump eigentlich fast schon der gleiche Weg sein könnte oder müsste, wie es mit der AfD passieren wird?
Es gab ja auch diese Zeit, wo jeder in der AfD als rechtsextrem bezeichnet wurde. Auch da Hitler-Vergleiche rauf und runter. Das ist ja das gleiche Spiel. Das ist wie eine Vorlage. Es wird immer wieder angewandt, nur auf unterschiedliche Personen. Ich halte davon einfach nichts. Ich kann mir, wenn ich mir Parteiprogramme anschaue, ich werde die selber auf meinem Kanal wieder jetzt vor der Wahl durchgehen, jede Partei, ich gehe das ganz neutral, rational durch, für was steht diese Partei, wo setzt sie sich ein, wo steht sie dagegen und so weiter. So, ich kann bei jedem Parteiprogramm, auch bei den Linken, bei der BSW, egal wer, ich kann überall Punkte finden, die mit mir resonieren. Ja? Da sind überall teilweise ganz gute Punkte dabei. Und dann gibt es wieder Punkte, die ich ablehne. Deswegen dieses Schubladendenken, das ist doch ein Linker, das ist doch ein Rechter, mit dem rede ich nicht. So bin ich erstens nie erzogen worden und so halte ich mich auch heute nicht. Ich unterhalte mich mit jedem, ich unterhalte mich links, rechts. Das ist mir völlig egal. Mich interessieren die Inhalte und der Mensch. Und so sollte das eigentlich in der Politik auch sein, aber es entsteht eben panische Angst davor. Und man muss sich immer die Frage stellen, warum haben alle anderen Parteien so panische Angst vor der AfD und warum stellen sie sie nicht inhaltlich? Ja, weil sie nicht können vielleicht, weil sie vielleicht auch nicht das Personal haben, um das zu tun. Es wird zwar immer behauptet, bei der AfD sitzen nur die ganzen Deppen, aber schauen wir uns doch an. Wir haben in der Regierung haben wir Märchenbuchautoren sitzen. Leute, die haben noch nie einen einzigen Tag in der Wirtschaft verbracht. Deswegen, ich glaube, diese Angst rührt daher, man hat Angst davor, dass man inhaltlich nicht konkurrieren kann und dass, wenn die Leute einmal diese Menschen an der Macht haben, dann sehen sie ja plötzlich, oh Gott, das ist ja vielleicht doch nicht so schlimm. Und dann ist das Gesamtspiel dieses bisherigen Systems verloren und das versucht man so gut als möglich noch weiter in die Zukunft zu schieben.
Darf ich Sie etwas fragen? Wo würden Sie, wenn wir jetzt auf diese inhaltlichen Fragen gehen, wo würden Sie die AfD aktuell stellen? Wo sehen Sie da noch, das ist ja eine relativ junge Partei, ein bisschen mehr als, glaube ich, 10 Jahre alt, wo sehen Sie da noch inhaltliche, sachliche Mängel? Wo wären da, wo orten Sie da die Schwachstellen?
Ich orte die Schwachstellen in der losen Struktur, dann, ich hatte das ja schon gesagt, das ist eine extrem diverse Partei, das ist ja das, was ja eigentlich immer die Regierung will, die Gesellschaft soll ja so divers werden, ja, die AfD ist extrem divers, das ist die diverseste Partei in ganz Deutschland. Warum ist das so? Ich habe dort wirtschaftsliberale, libertäre Menschen, konservative, ich habe mit Sicherheit auch sehr rechte bis rechtsextreme Tendenzen, ja, die gibt es dort, machen wir uns da nichts vor, aber es gibt auch linksextreme Tendenzen, noch und nöcher in den obersten Ebenen der SPD, der Linken, der Grünen. Ja, also man muss das doch mal in Relation stellen. Ja, es gibt sehr, sehr rechte Menschen in der AfD, das ist so. Und es gibt auch linke und extrem linke und antifa-nahe Menschen in anderen Parteien. Und trotzdem werden diese gewählt von Leuten, die vielleicht nicht so links sind. Ja, und deswegen wird die AfD auch von Leuten gewählt, die libertär sind. Ich bin selber ein libertärer Mensch. Ich möchte viel persönliche Freiheit und wenig staatlichen Eingriff. Das ist das Grundbild des Libertären. Ich würde mich per se auch als konservativ bezeichnen. Deswegen dieses Schubladendenken, ja nee, das kann man nicht machen, weil da ist der und der drin. Ich denke, ein Problem der AfD, die muss sich noch aussortieren, da hat es mit Sicherheit noch Hardliner drin, in gewisser Weise. Und da muss die Partei sich finden. Das ist aber ein ganz normaler Prozess einer Partei. Es gibt in Deutschland keine Partei in ihrer Geschichte, die in einer so kurzen Zeit überhaupt so groß geworden ist, trotz der ganzen Bekämpfung. Das muss ich mir mal vorstellen. Man stelle sich mal vor, was denn wäre, wenn die Medien nicht uninsono gegen sie stehen würden. Die AfD würde vielleicht bei 35% oder 40% stehen, ja. Es gibt definitiv Dinge, die würde ich da ganz anders machen, beispielsweise diese Flugblatt-Affäre, die jetzt erst in Karlsruhe war, wo Flugtickets in die Briefkästen von Leuten reingeschmissen wurden. Das waren dann quasi Ausreisetickets für illegale Einwanderer. Mal per se, ein Illegaler hat in einem Land nichts zu suchen, er ist illegal, da ist also da per se nichts dagegen auszusetzen. Dieses Gesetz gilt auf der ganzen Welt so. Donald Trump spricht jetzt von der größten Remigrationswelle in der Geschichte Amerikas ab dem Tag jetzt seiner Amtszeit. Völlig normal, da schreit keine Hand danach. Bei uns ist das Panik, Panik. Aber ich würde das nicht so angehen. Wir haben sehr viele hervorragende Menschen mit Migrationshintergrund in diesem Land. Menschen mit Migrationshintergrund haben uns in den 80er, in den 90er Jahren sehr weitergeholfen. Die türkische Bevölkerung, die sehr von mir geschätzt wird in Deutschland, hervorragende Geschäftsleute. Der Osmane ist selber aus einer Weltkultur stammend. Das sind keine Leute, die ich ausweisen würde oder wollen oder auch nur den Anschein erwecken, dass diese Leute hier nicht mehr gewollt sind. Und mit solchen Aktionen schüre ich Angst in einer Bevölkerung von Leuten, die sagen, ich würde die eigentlich schon wählen, aber wenn ich plötzlich ein Flugticket in meinem Briefkasten finde, wo es heißt jetzt, ich muss raus, dann überlesen sie natürlich vielleicht auch bewusst das illegale Migranten, da wird in den Medien auch viel Panik gemacht, aber das sind Aktionen, da würde ich solche Leute, würde ich hochkant mit Arschtritt gleich mal rausbefördern, sagen, Junge, wenn du es nicht begriffen hast, dann mach den Abgang, ja, dann bist du der Erste, der hier raus soll. Ja. Das wären Aktionen, die würde ich so nicht machen. Ich finde, die sind unnötig, die sind dumm. Wir müssen eine Einheit bilden. Auch Deutschland ist ein Land vieler Nationen. Wenn es auch, wie ich meine, um zu überleben, in Deutschland kein Land sein soll, das jedes Jahr unkontrolliert Millionen von Leuten reinlässt, die nicht vorhaben, sich dieser Kultur anzugleichen, die nicht vorhaben, sich unseren gesellschaftlichen Normen anzugleichen oder sich irgendwie ins Arbeitsbild einzufügen.
Vielleicht noch ein Wort zu Europa. Wie ist eigentlich aktuell aus Ihrer Sicht, auch finanzpolitisch gesehen, wie ist die EU aufgestellt? Was halten Sie vom Kurs Brüssels? Wie steht es um Europa?
Nun, persönlich, ich sehe mich als wahren Demokrat nach Schweizer Vorbild, und das ist eben der Volksentscheid. Und wenn wir uns anschauen, die Europäische Union, die einzelnen Vertreter sind von keinem Bürger Europas gewählt worden. Das ist per se mal faktisch ein völlig undemokratischer Zustand. Eine Frau von der Leyen ist weder von mir noch von irgendjemand anderem als EU-Ratspräsidentin gewählt worden. Gegen sie wird ja aktuell gerade ein Verfahren wegen Korruption geführt. Ne? Muss man sich mal vorstellen, aber okay. Deswegen, was halte ich davon? Ich würde mir eine Politik wünschen, die mehr auf den Nationalstaat schaut. Europa ist gut, Europa ist wichtig, aber wir sollten unsere Identitäten trotzdem noch behalten. Ja, es gibt kein Land Europa. Europa ist unglaublich mannigfaltig und unterschiedlich in den Ausprägungen, in den Kulturen. Ich glaube, das wollen die Länder auch noch. Die Polen wollen Polen bleiben. Die Österreicher wollen Österreicher bleiben. Die Deutschen, ich weiß nicht, was die Deutschen wollen, die wollen bunt und divers sein, Hauptsache nicht sich selbst. Aber alle anderen Länder Europas, die nicht auf einem Selbstzerstörungstrip sind, die wollen ihre Kultur eigentlich erhalten. Und das sollte von Europa auch so anerkannt werden. Da sehe ich aktuell Probleme, weil es eben eine bewusste Steuerung aus der Europäischen Union heraus gibt.
Immer wieder, nicht allzu oft, noch nicht mal von AfD-Politikern selbst, geistert dieses Wort Dexit herum. Finden Sie, das geht wirklich zu weit, oder sehen Sie da doch vielleicht ein gewisses Potenzial, dass Deutschland ohne die EU, ohne Brüssel, ohne diesen Bleiklotz am Fuß sozusagen, vielleicht besser aufgestellt, nachhaltiger aufgestellt wäre? Oder ist das ein Unding?
Ich glaube, sollte das der Fall sein, mal von meiner Meinung ganz abgesehen, sollte Deutschland austreten, dann ist die Europäische Union am Ende. Ja, ich meine auch, sollten die Franzosen austreten, wäre das sehr ähnlich. Es gibt so gewisse Kernländer, die das alte Schlachtross noch zusammenhalten. Ich meine, es gibt viele Vorteile, die wir durch die Europäische Union haben, auch für die ganz normalen Bürger, was die Währung angeht, was Reisemöglichkeiten angeht. Es ist viel freier möglich zu reisen, aber was Schuldenausgleich angeht, sind es untragbare Zustände. Ich meine, denken wir nur an Griechenland als Beispiel. Jeder erinnert sich noch an die Zeiten unserer hochverehrten Kanzlerin Mutti Merkel, als Deutschland Multimilliarden nach Griechenland geschickt hat. Auch Geld, das hier in der Infrastruktur fehlt, aber okay. Und heute ist Griechenland eigentlich eine europäische Vorzeigewirtschaft. Ja. Die haben sich restrukturiert, die Reformen haben irgendwann gegriffen. So, und jetzt sind wir das Schmuddelkind Europas, die wir das ganze Geld überall hin transferiert haben, und die Länder, die es erhalten haben, haben es teilweise sinnvoll eingesetzt, und die griechische Wirtschaft ist durchaus in einem Aufwärtstrend, also gemessen an dem, was wir bei uns in Deutschland sehen. Ich finde, sowas ist nicht korrekt. Jedes Land ist für sich selbst verantwortlich, jeder Mensch ist auch für sich selbst verantwortlich. Es ist unser Schicksal, ist unser eigenes Tun. Und wenn ich aber, und Sie hatten das gesagt, einen Klotz am Bein habe, wenn dieses Klotz andere, schwächere Länder sind und ich muss ständig, wie es ja innerdeutschland auch war, einen Länderfinanzausgleich zahlen, ja, dann behindert mich das. Und dann behindert das beispielsweise in Deutschland die Bundesländer auch mit dem Länderfinanzausgleich. Und so ist das mit Nationalstaaten genauso. Deswegen, ich sehe viel positive Dinge, ich sehe aber auch negative Dinge, die so an sich zukünftig nicht mehr funktionieren werden.
Vielleicht noch zu Ihnen. Sie betreiben diesen Podcast, der vielen Medien, sagen wir mal Mainstream-Medien, fast schon zu erfolgreich ist. Sie werden da beschrieben als AfD-nah, als Rechtspopulist, als Faschist, habe ich sogar noch gelesen. Vielleicht, Sie bezeichnen sich selbst als Libertär, als Fan oder Befürworter der Schweizer Demokratie. Ich meine, was stimmt jetzt da, was stimmt nicht? Räumen Sie mal auf mit diesen Vorurteilen. Was stimmt von diesen Anschuldigungen oder wieso stimmen Sie vor allem auch nicht?
Also, es gibt gewisse Dinge, die sind bestimmt richtig. Ich bin ein Konservativer und ich stehe mit Sicherheit mehr auf der rechten als auf der linken Seite. Das ist durchaus richtig. Rechts ist eine völlig legitime Meinung. Nichts, wofür man sich schämen müsste, zu keineswegs. Links auch. Wird halt politisiert und dramatisiert bei uns in Deutschland. Und die Leute können mit diesen Begriffen gar nicht mehr wirklich etwas anfangen. Uns wurde ja auch schon vorgeworfen, wir wären zu islamkritisch. Mein Podcast-Partner ist Perser, ist Moslem, geht jeden Tag in die Moschee. Meine Frau ist Tunesierin, ist Muslima. Mein Sohn trägt einen arabischen Namen. Da sind wir wieder im Bereich, das ist so abstrus, was teilweise gesagt wird. Es ist ja diffamiert wenigstens in eine kluge Richtung, dass es eine gewisse Stichhaltigkeit halt noch hat, aber es ist halt wieder ein Rundumschlag, ist zu islamkritisch. Na, wir kritisieren Dinge hier in Deutschland, die falsch laufen, ja, das ist ganz richtig. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen den Islam ablehne. Ja. Und hier muss halt einfach differenzierter vorgegangen werden. Und warum greifen uns die Medien an? Weil unsere Reichweite einfach viel größer ist. Wir haben pro Woche knapp 1 Million Hörer. Welche Zeitung kann damit aufwarten? Keine, nicht mal ansatzweise, nicht mal die Bild-Zeitung. Mhm. Das ist natürlich, dass alternative Medien immer stärker in den Fokus geraten in unserer Medienlandschaft und teilweise schon den Diskurs selbst steuern können. Das gefällt ihnen natürlich überhaupt nicht, weil sie wiederum Vehikel der Politik sind. Wir wissen das, weil sie durch diverse Stiftungen gefördert werden. Wir wissen, wie beispielsweise ein Bill Gates massiv auch auf die deutsche Politik und die deutsche Medienlandschaft Einfluss nimmt durch Spendengelder. So, und wenn natürlich einem deutschen Medium pro Woche nur 100.000 Leute zuhören und uns pro Woche knapp 1 Million zuhören, dann sehen die uns potenziell als Gefahr an. Wenn wir dann natürlich noch nicht nach ihrem Mund trällern oder nach ihrer Pfeife, dann gefällt ihnen das nicht und dann gehen eben die immer gleichen Mechanismen, setzen sich in Bewegung, die sind rechtspopulistisch und so weiter. Ich würde sagen, wir sind sehr ausgewogen, wir sprechen mit jedem, wir sind sehr libertär geprägt. Mein Partner Kiara Shusainpour, er ist wie gesagt, der ist persischer Herkunft, der lebt in Dubai, der ist durchaus ein muslimisch-religiös geprägter Mann. Das ist völlig in Ordnung mit mir, der kann machen, was er will, ich mache, was ich will und jeder andere macht das auch. Wir müssen uns nur gegenseitig respektieren und das ist für mich die wahre Form der Toleranz.
Von außen betrachtet scheint diese Debatte etwas verkrampft, um es freundlich zu formulieren in Deutschland. Was wäre da Ihr Beitrag, damit man sich da vielleicht von beiden Seiten, von links wie auch von rechts, wiederfindet, damit sich diese ganze Situation, diese aufgeladene Atmosphäre, damit sich die ein bisschen beruhigt?
Ich glaube, das wird ohnehin passieren. Schauen Sie, Politik ändert sich immer dann, wenn sie muss. Und auch eine Brandmauer wird irgendwann fallen. Das kann ich jetzt schon zu 100% so sagen. Diese wird fallen, weil sie nicht mehr... Schauen Sie, ein Politiker sagt so lange, wir machen es nicht, bis zu dem Tag, wo er muss. Und dann wird er behaupten, er hätte noch nie gesagt, wir machen das nicht. Ja? Und dann heißt es plötzlich, dann werden Sie das erste Kommentar hören, wo es heißt, es ist nicht mehr alternativlos, wir sind bereit zu Gesprächen und das ist doch jedes Mal so dieses Spielchen. Ich erinnere noch, es wird keine Impfpflicht geben, dann standen wir in Deutschland noch Millimeter davor. Es waren ein paar Stimmen, ja, und all die Politiker, die behauptet haben, steif und fest, mit uns wird es das nicht geben, die sind alle nacheinander umgefallen, wie wir sie kennen, weil sie eben Berufslügner sind, ja, und das soll gar nicht beleidigend sein. Es ist einfach so, sie sind Berufslügner. Und das ist auch nicht, ich sage das nicht, weil das eine neue Behauptung ist, sondern das ist seit Jahrhunderten so. Das haben unsere Großeltern schon über die Politik sagen können. Man muss einfach nur akzeptieren, was Dinge sind, es realistisch betrachten. Also was muss passieren, dass man sich annähert? Ich meine, man muss einfach gesprächsbereiter sein. Und wenn die Zahl der anderen so groß ist, dass man sie eben nicht mehr niederschreien kann, dann werden sie alle gesprächsbereit sein.
womit wir eigentlich beim Thema Ihres neuen Buches werden. Sie haben ja unlängst einen Bestseller geschrieben, der heißt «Jeden Tag einen Schritt». Was ist da vielleicht? Ich meine, dass es auf Platz 1 ist, müssen wir doch auch noch, glaube ich, oder Platz 2 müssen wir, glaube ich, auch noch erwähnen. Wir blenden es auch sehr, sehr gerne ein, das Cover. Was ist da vielleicht Ihre Kernbotschaft? Was geben Sie da unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mit auf dem Weg?
Also es ist erstmal überhaupt kein politisches Buch, hat nichts mit Politik zu tun. Ich bin sehr stolz und sehr dankbar, dass es von vielen, vielen Menschen in diesem Land angenommen wird. Wir stehen seit nunmehr 9 Wochen, es gibt mal 2-3 Stunden, mal 9 Stunden stand die ehemalige Kanzlerin vor uns, die haben wir dann aber auch hinter uns gelassen, sonst stehen wir konstant immer auf Platz Nummer 1 der Amazon-Bestsellerliste, der Spiegel-Bestsellerliste, jeden Tag einen Schritt und im Untertitel heißt es, wie du jeden Tag erfolgreicher wirst und was wir dort gemacht haben, ich habe das Glück, selbst erfolgreicher Unternehmer zu sein, mein Kollege Kiarash Hussainpour auch, ein sehr erfolgreicher junger Mann. Wir haben gesagt, wir haben unsere Lebenslehren raufgeschrieben, 365 davon, jeder durfte die Hälfte schreiben. Und das sind Geschichten, Kurzgeschichten aus unserem Leben, aus unseren Erfahrungen, wie man Routinen nutzen kann, wie man sein Mindset, das ist so ein Wort, das man ja gerne heute nutzt, verändern kann, um sich auf eine neue persönliche Realität für die Zukunft einzustellen. Und diese sollte erfolgreich sein. Und wenn ich das eben Stück für Stück mache, wir sagen im Schwäbischen auch Kleinvieh macht Mist, dann kann ich das, indem ich mich täglich 5 Minuten damit beschäftige. Das ist ein Arbeitsbuch, wie hier auf Ihrem Notizzettel kann man Dinge anstreichen. Man sollte über Dinge reflektieren, schauen, was kann ich denn selbst in meinen Tagesablauf implementieren, kleine Dinge, die ich verändern kann, um eben jeden Tag ein klein wenig erfolgreicher zu werden. Und das scheint sehr großen Anklang zu finden und hoffen wir, dass wir noch einige Monate auf der 1 verweilen werden. Ja.
Was ist vielleicht Ihre Lieblingsregel oder Ihr Lieblingstipp, um jeden Tag ein klein wenig erfolgreicher zu werden?
Da würde ich einen amerikanischen Werbespruch benennen, den ich wahrscheinlich als den herausragendsten, genialsten aller Werbesprüche in der Geschichte bezeichnen würde. Und das ist von Nike, Just Do It. Der Unterschied zwischen denen, die weiterkommen im Leben und vielen, die stagnieren, ist, die Jugend sagt ja heute, das ist ein Macher. Ja, was macht der Macher? Er macht in dem Sinne, dass er den Spruch Just Do It anwendet. Tue es einfach. Viele Leute sind Theoretiker, die können zwar sehr intelligent sein, aber sie machen nichts, sie schrecken dabei zurück, sie sind Overthinker, also Überdenker, sie denken erst 20 Mal nach und dann ist die Chance wie eine hübsche Frau, die ich ansprechen möchte, es aber nicht tue, weil ich mir die ganze Zeit überlege, wie soll ich sie ansprechen, was soll ich machen, was ist, wenn ich Ablehnung erfahre und das mit Chancen genauso. Chancen sind wie kleine Segelboote, die schippern an mir vorbei, entweder ich schnappe sie mir oder ich lasse sie vorbeisegeln, ja. Und das kann ich jedem nur mitgeben, wer sich selbst überwindet, sich selbst besiegen kann und sich sagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Nein. Und wenn ich das akzeptiere, ein Nein, damit komme ich klar, ich bin nachher der genauso wertvolle Mensch, da ändert sich nichts daran und dann einfach macht und ins Tun kommt, das ist eines der mächtigsten Dinge überhaupt, die man im Leben tun kann, um weiterzukommen.
Letzte Frage, was Sie in letzter Zeit gemacht haben, lebensverändern, ist, Sie sind in die Schweiz gezogen, wie Sie gesagt haben. Vielleicht interessiert mich jetzt als Schweizer, wir interessieren uns ja auch für die Außensicht. Was ist Ihnen da aufgefallen? Wie wurden Sie aufgenommen? Wie denken Sie über das Land, wo Sie jetzt hingezogen sind?
Also ich sage das ja mit einem Lächeln, ich bin wie ein Sohn aufgenommen worden, warm aufgenommen worden von den Schweizern. Ich habe jetzt natürlich vielleicht auch eine spezielle Situation. Die meisten Schweizer kennen mich jetzt vorher schon, die wussten, was sie bekommen. Ja. What you see is what you get. Ja. Ich bin unverstellt, ich bin so, wie ich bin und ich bin ein großer Patriot und im Geiste schwenke ich die Schweizer Fahne mit. Ich sehe in mir auch vieles, was die Schweizer haben. Ich bin selber konservativ, ich kann auch sehr zurückhaltend und verschlossen sein. Ich kann beides, ich kann unter Leuten sein, ich kann vor tausenden Menschen sprechen, ich kann aber auch, ich habe das ja gesagt, meine große Passion ist das Angeln. Ich kann auch alleine an einem Bach oder an einem Fluss stehen, in den wunderschönen Schweizer Gewässern und einer Forelle nachjagen. Dann rede ich den ganzen Tag mit keinem Menschen, ja, und da fühle ich mich sehr gut dabei. Also ich bin sehr, sehr freundlich aufgenommen worden. Ich erinnere mich aber auch, ich habe mein Lieblingslokal hier in Zürich, ist die Kronenhalle. Und ich saß vor circa 2 Monaten in der Kronenhalle und dann kam ein netter Schweizer Herr vorbei und hat gesagt, Herr Hopf, ich kenne Sie, ich möchte Ihnen nur eine Sache sagen, er ist selber Schweizer gewesen. Und er sagte, tun Sie mir bitte einen Gefallen, machen Sie keine Werbung mehr für die Schweiz, wir wollen nicht noch mehr haben. Es ist okay, dass Sie da sind, wunderbar, aber wir wollen nicht noch mehr haben. Und ich habe das verstanden, weil es ist so, wir haben selber eine Völkerwanderungsbewegung jetzt, aus sehr unschönen Gründen, und viele Leute sehen eben die Schweiz als Vorbild noch, wo sie hinkommen. Ich kann aber verstehen, dass die Schweizer darauf keine Lust mehr haben. Die haben die Schnauze voll so langsam von uns Deutschen. Und deswegen, ja, ich halte mich zurück jetzt in Zukunft mit meinen positiven Kommentaren.
Allerletzte Frage. Glauben Sie, ein bisschen von der Schweiz würde Deutschland gut tun? Müsste Deutschland auf eine gewisse Art und Weise ein klein wenig verschweizern? Wären diese Werte, diese demokratischen Praktiken, weiß ich, wäre das aus Ihrer Sicht realistisch, gut, nötig? Wie sehen Sie das?
Ich sehe, die ganze Welt würde am Schweizer Wesen zum Teil genesen. Warum ist das so? Die Schweiz ist das letzte Land auf unserem Planeten, das noch als wahre Demokratie mit Volksentscheid gilt. Das letzte Land. Die Deutschen, wir könnten uns einiges abschauen. Das altpreußische Wesen des Germanischen, des Deutschtums ist ja sehr ähnlich des Schweizerischen. Ja? Wir sind uns nicht so unähnlich wie jetzt, ich sag mal, der Kenianer und der Deutsche. Ja? Das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber Bevölkerung, die sehr weit voneinander entfernt sind. Ja? Wir teilen uns eine Grenze, wir teilen uns im Kern eine Sprache, wir teilen uns auch viel Kultur. Wir teilen uns auch viel Kulturaustausch, deswegen sind ja auch so viele Deutsche hier. Ja? Nicht, weil der Schweizer ihnen so fremd ist, sondern weil man eben Gemeinsamkeiten auch hat. Und natürlich, es ist definitiv so, dass den Deutschen viel mehr Schweiz gut täte als den Schweizer Deutschland. Ich denke, das kann man so sagen und damit möchte ich das Ganze auch schließen.
Vielen Dank, Herr Hopf, vielen Dank für dieses Gespräch.